Willkommen zu einer Sonderfolge vom Otto Talk. In dieser Podcast-Folge We Are the Voice of the Woman Who No Longer Have One von Elif, Firuza und Nasli geht es um Femizid.
Dieser Podcast ist das Ergebnis aus dem Deeper Learning Projekt der Klassen 9 des Lernhauses Realschule in den Fächern Geschichte und POVI zum Thema Menschenrechte und Grundrechte. May the last one burn into flames.
Hey Leute, hier ist Elif,
Firuza
und Nasli
und willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute reden wir über ein Thema, das echt heftig ist, aber super wichtig. Femizid, also wenn Frauen getötet werden, nur weil sie Frauen sind.
Ja, klingt irgendwie so unglaublich, passiert aber leider wirklich und viel öfter, als die meisten denken.
Wir wollen heute schauen, wie das weltweit aussieht, was Politik und Gesellschaft machen, was total fehlt. Und natürlich haben wir auch ein Interview vorbereitet, also bleibt unbedingt dran.
Okay, starten wir also mit der ersten Frage. Was heißt Femizid eigentlich?
Also, Femizid bedeutet, dass eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist. Das passiert meistens durch Partner oder Ex-Partner.
Oder durch männliche Familienmitglieder, also Väter, Brüder, Onkel. Es ist nicht nur einfach Beziehungsdrama, wie manche Zeitungen behaupten, es ist Gewalt gegen Frauen.
Und viele tun dann so, als wäre das ein Einzelfall. Nein, es ist ein riesiges gesellschaftliches Problem.
Genau, und dahinter steckt fast immer Kontrolle. Männer, die das Gefühl haben, sie besitzen eine Frau. Da geht es nicht mehr um Eifersucht, wie oft behauptet wird, das ist einfach Machtmissbrauch.
Und wisst ihr, was das Traurige ist? Viele Frauen merken vorher schon, dass etwas nicht stimmt und suchen deshalb Hilfe bei der Polizei. Die reagiert aber oft gar nicht oder zu spät.
Ja, die warten dann immer, bis etwas richtig Schlimmes passiert und dann heißt es plötzlich, oh, wir haben aber nichts gewusst.
Aber gucken wir mal auf Deutschland. Zahlen sind manchmal hart, aber wichtig. Alle 3 Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das sind 100 bis 130 Frauen im Jahr und hunderte weitere überleben nur knapp.
Alle 3 Tage? Das ist schon krass, wenn man darüber nachdenkt und trotzdem redet man so wenig darüber.
Und was ich richtig heftig finde, für Steuerhinterziehung gab es extra klare Gesetze, aber für Femizid? Nein.
Ja, das zeigt halt dann wiederum auch, welche Themen in der Politik mehr Prioritäten haben. Leider nicht die Sicherheit von Frauen.
Genau, viele Frauenhäuser sind überfüllt. Frauen müssen manchmal in anderen Städten gebracht werden, weil es einfach keinen Platz gibt.
Und viele melden Gewalt gar nicht erst, weil sie Angst haben oder der Polizei nicht vertrauen. Die Dunkelziffer ist viel höher.
In den letzten Jahren wird aber zum Glück mehr darüber berichtet. Vor allem durch Social Media, da werden Fälle schneller bekannt.
Ja, früher wäre vieles einfach verschwunden. Heute posten Betroffene und Angehörige und so wird Druck aufgebaut.
Und Frauenrechtsgruppen machen wirklich gute Arbeit. Sie gehen auf die Straße, organisieren Demos und klären auf.
Trotzdem passiert politisch echt wenig. Strafen sind oft zu schwach und manche Täter kommen viel zu schnell wieder raus.
Dabei müsste man schon in der Schule mit Respekt, Gleichberechtigung und gesunde Beziehung anfangen. Viele Jungs merken gar nicht, dass Drohung oder Kontrolle auch Gewalt ist.
Ja, es wäre wichtig, dass man in Schulen mal ehrlich über toxische Beziehungen spricht, nicht nur über Mathe.
Schauen wir uns mal in anderen Ländern um. Zum Beispiel in Spanien, da ist man schon viel weiter. Sie haben härtere Gesetze und besseres Schutzsystem für Frauen.
Spanien ist da wirklich ein Vorbild. Sie haben erkannt, dass sie handeln müssen.
In Südafrika dagegen ist es extrem schlimm. Viele Frauen werden dort täglich bedroht oder getötet. Die Bewegung Women for Change macht deswegen Shutdown-Proteste. Frauen arbeiten einen Tag lang nicht, um Aufmerksamkeit zu schaffen.
Und viele stellen ihre Profilbilder auf TikTok auf lila. Das ist ein Symbol gegen Gewalt an Frauen.
Aber das zeigt ja, wie verzweifelt die Situation ist, wenn Menschen solche Aktionen starten müssen, damit überhaupt jemand zuhört.
Und dann Länder wie Somalia oder Afghanistan. Da haben Frauen fast keine Rechte. Gewalt wird oft nicht bestraft und manchmal sogar akzeptiert.
Viele sagen, dass Südafrika Gewalt gegen Frauen wie eine Nationalkrise behandeln muss. Und das ist absolut richtig.
Jetzt ein Fall aus Indien, der 2024 richtig große Proteste ausgelöst hat. Eine 31-jährige Ärztin, Mumita Debnath, wurde nach einer langen Schicht tot im Seminarraum eines Kollegen gefunden.
Ja, ich erinnere mich, das ging überall auf TikTok viral. Viele Kollegen hatten sie gesucht, weil sie einfach nicht nach Hause kam.
Stimmt, später wurde festgestellt, dass sie schwere Verletzungen hatte und der Täter ein freiwilliger Helfer war, der durch seinen Job Zugang zu dem Raum hatte und dies Vertrauen ausnutzte.
Und dann wundern sich Leute, warum Frauen Angst haben, wenn selbst Unis und Schulen nicht mehr sicher sind.
Ja, kein Wunder, dass danach die Leute in Indien überall auf die Straße gegangen sind.
Aber es gibt noch Hoffnung. Die Gulabi Gang in Indien, eine Gruppe von Frauen in pinken Saris, die sich wehren. Die helfen Frauen, die geschlagen, bedroht oder vergewaltigt wurden und stellen die Täter sogar öffentlich zur Rede.
Und ehrlich, in manchen Regionen bleibt ihnen nichts übrig. Es gibt keine Hilfe, keine Polizei und keine Unterstützung.
Die Gulabi Gang kämpft auch dagegen, dass Männer das ganze Geld für Alkohol ausgeben, während die Familie hungert.
There is a woman in Somalia, scraping for pearls on the roadside. There's a false storm.
Und wie am Anfang angekündigt, haben wir einen Gast eingeladen. Sie ist selber ins Frauenhaus geflüchtet und hat dann dort 4 Jahre gearbeitet. Allerdings möchte sie anonym bleiben, deswegen nennen wir sie heute nur Frau H.
Frau H., wie geht's Ihnen heute damit, über diese Erfahrung zu reden?
Es geht mir ganz gut damit. Es sind mittlerweile 10 Jahre vergangen und man kann aus Selbstschutz eigentlich abschalten, ob man es jetzt rational vom Kopf her erzählt oder vom Herz her erzählt. Und von daher, wenn ich euch davon jetzt erzähle, kann ich das relativ neutral erzählen und mich davon abgrenzen.
Wie haben Sie denn früher gemerkt, dass etwas nicht gestimmt hat?
Es ging eigentlich relativ schnell los, dass Dinge passiert sind, wie zum Beispiel sich aufgeregt wurde von meinem Partner über Kleinigkeiten. Dann fängt man an, sich in Frage zu stellen. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich überhaupt was falsch gemacht? Aber am Anfang einer Beziehung ist die Liebe noch sehr groß und da überwiegt die Liebe und man vergisst das Schlechte. Das Schlechte, was kurz aufflackert, wo man schon ein schlechtes Bauchgefühl hat, das schiebt man einfach beiseite und macht weiter wie immer.
Und wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, dass Sie hier weg müssen?
Als die Gewalt immer stärker geworden ist, schlimmer geworden ist. Irgendwann geht die Liebe dann weg, die Gewalt wird mehr. Man versucht, an sein Leben zu denken, an das Leben der Kinder, weil ich ja 2 Kinder habe. Und dann hat man das Gefühl, man muss hier raus. Man überlegt aber ganz viel, wie man da rauskommt, weil das mit Gefahren verbunden ist. Weil der Mann, der einen unter Kontrolle halten möchte, der lässt einen nicht einfach gehen.
Okay, auf jeden Fall krass. Wie sind Sie ins Frauenhaus gekommen und haben Sie Hilfe bekommen?
Ich habe dann angefangen, drüber nachzudenken, wie ist der beste Weg rauszukommen. Und dann habe ich an irgendeiner Litwa-Säule, als ich irgendwo gewartet habe, dieses Hilfetelefon, die Anzeige für das Hilfetelefon gesehen. Und da stand diese Hilfenummer drauf, 116 016, das ist die Frauenhilfe. Und dann habe ich gedacht, jetzt rufst du da einfach mal an und informierst dich erstmal, wie das vonstatten geht. Und die hat mich dann gefragt, wo ich die Hilfe brauche, in welcher Stadt ich die brauche. Und dann hat die mir sozusagen das Frauenhaus, das für den Bereich zuständig war, zugewiesen. Die hat mir dann die Telefonnummer dann rausgegeben von dem Frauenhaus, wo ich hin wollte. Und dann habe ich da angerufen. Und die hatten gesagt, sie haben keinen Platz jetzt momentan, aber sie melden sich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann melde ich mich einfach wieder, wenn es jetzt akut ist oder wenn ich wirklich bereit bin, den Schritt zu gehen, von dort zu flüchten, wo ich bin.
Okay, und als Sie dann im Frauenhaus waren, wie haben Sie das so empfunden? Wie war das für Sie?
Eigentlich sehr irreal, weil man handelt nur aus Schutz und denkt gar nicht groß. Ich bin dann mit den Kindern in der Nacht- und Nebelaktion gegangen. Dorthin gefahren, beziehungsweise erst noch einen Zwischenstopp bei einer Freundin gemacht, weil das Frauenhaus, es war ein Feiertag, die hatten geschlossen. Da ist dann keiner vom Personal gewesen. Und dann hatte ich am nächsten Tag jemanden erreicht und die hat gesagt, ja, ich kann dann und dann kommen. Und dann bin ich mit den Kindern hingefahren. Da kriegt man, sind halt Formalitäten, da kriegt man ein Zimmer zugewiesen und man realisiert das gar nicht so. So, ich habe jetzt alles hinter mir gelassen und das ist jetzt mein neues Zuhause und der Weg geht jetzt ohne weiter. Also das ist, man braucht lange zu realisieren, was eigentlich passiert ist. Man handelt nur aus Selbstschutz und aus Reflex.
Okay. Danach haben Sie dort 4 Jahre gearbeitet. Wieso haben Sie sich dann dazu entschieden, dort noch arbeiten zu gehen?
Ich bin im Prinzip ein Mensch, der immer guckt, dass alles um mich rum in Ordnung ist. Und so habe ich das Frauenhaus auch direkt als mein Zuhause angenommen. Und dann habe ich halt gesehen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich bin immer für unkomplizierte Angelegenheiten und dass alles in Ordnung ist. Und dann auch den Frauen zu helfen, weil ich für mich ja den Weg mit dem Schritt ins Frauenhaus gefunden habe, der dann leicht war. Und einfach das weiterzugeben. Ich konnte mich halt reinversetzen oder ich konnte fühlen, wie es den anderen geht, wenn die da ankommen. Und dann musste ich erst warten, bis ich ausgezogen war. 10 Monate haben wir da gewohnt. Dann bin ich ausgezogen und dann konnte ich dann als Angestellte anfangen. Ich habe dann als Haushälterin da angefangen, um dafür Ordnung zu sorgen, um für die Frauen da zu sein, um für die Frauen einzukaufen oder mit den Frauen einzukaufen, sie mit Kleidung zu versorgen, ihnen zu helfen, klarzukommen in ihrer Wohnung oder beziehungsweise in ihrem Zimmer, weil man doch sehr durcheinander ist. Und dann vergisst man viele Dinge, vergisst man viele Termine und ich habe ihnen dann einfach geholfen, die Termine wahrzunehmen und so Geschichten.
Interessant. Und wie fühlt es für sich an, zu helfen, die Ähnliches durchgemacht haben?
Ja, fühlt sich gut an, weil man kann sich halt reinversetzen. Ich weiß genau, wie sie sich fühlt. Ich weiß, wie traurig sie ist, das erlebt zu haben. Ich weiß, was alles vor einem noch steht, was man alles zu erledigen hat, was man zu tun hat, wie durcheinander man ist, wie unrealistisch, irreal ist, das alles ganz, das Ganze ist. Und ja, es war einfach, ich konnte mich reinversetzen.
Reden die Betroffene auch miteinander über das, was ihnen selber passiert ist, oder schweigen sie
ja
meistens?
Nein, also in dem Frauenhaus waren 6 Zimmer und man hat einen Gemeinschaftsraum, man hat ein Wohnzimmer, man hat eine gemeinsame Küche, da sitzt man zusammen und spricht und redet und dadurch, dass man sich austauscht, erfährt man auch für sich selbst, dass man jetzt kein Einzelfall ist, dass es jetzt wirklich viele Frauen gibt, denen es genauso gibt. Man kann sich gegenseitig Mut machen, auch wenn er noch so schöne Worte jetzt hinterher raushaut, dass der Mensch sich nicht ändert. Wenn er gewalttätig ist, wird er gewalttätig bleiben. Und das ist dann oft der Fehler gewesen, dass Frauen wieder zurückgehen, weil er große Worte geschwungen hat. Ich ändere mich, das wird alles besser. Ich mache das für dich, ich mache dieses für dich. Und die Frauen gehen zurück und es ändert sich gar nichts. Und dann einfach in der Gemeinschaft sich gegenseitig zu stützen, dass man nicht wieder schwach wird und denkt, ach, ich schaffe das hier alleine gar nicht. Ich brauche meinen Mann dazu. Ich brauche jemanden, der mich finanziell unterstützt. Und was aber totaler Blödsinn ist, weil man kann auch als Frau ganz einfach für sich selbst sorgen, wenn man einfach die Kraft dazu hat, einfach was zu ändern, zu Ämtern zu gehen, zum Arbeitsamt zu gehen, irgendwas. Man bekommt Arbeit, man kann alles selber machen, man ist nicht auf den Mann angewiesen.
Okay, sehr stark auf jeden Fall von Ihnen. Da waren auch Kinder, die ein bisschen jünger waren. Wie haben Sie sie empfunden? Haben die viel mitbekommen? Wissen Sie das vielleicht?
Die Kinder kriegen natürlich unterschwellig was mit, aber die waren alle Kinder. Einfach egal welches okay, Alter, also die waren fröhlich, die sind in den Kindergarten dann gegangen, die sind in die Schule gegangen. Das ist jetzt nichts, dass die Kinder dann irgendwie hinten dran sind oder so. Die leben ihr Leben ganz normal und man kommt dann nach der Schule, nach dem Kindergarten einfach nach Hause. Es ist halt das Frauenhaus, wo man lebt in der WG sozusagen.
Okay.
Und was sollte sich Ihrer Meinung nach in Deutschland ändern, damit Frauen besser geschützt sind?
Ja, es ist halt schwierig, weil das, was in den vier Wänden passiert, das kriegt halt keiner mit. Und es ist halt leider so, auch wenn die Nachbarn was mitkriegen, das war bei uns auch der Fall, die rufen dann die Polizei, weil es laut ist, weil Geschrei ist, weil geweint wird. Und dann kommt die Polizei, er macht die Tür auf, sagt, es ist doch alles in Ordnung. Dann gucken die einen die Frau an, die Frau sieht auch in Ordnung aus, hat vielleicht ein bisschen geweint. Der Mann sagt, ah ja, man streitet sich doch mal, ist doch ganz normal. Man kann halt nicht einfach irgendwie, nur weil die Frau sagt, der ist jetzt blöd oder der hat mich gehauen, ich kann das ja nicht beweisen, ich bin ja alleine. Ich kann es nicht nachweisen. Und für die Polizei ist es so, es muss erst was passiert sein.
Okay, also steht meistens Aussage gegen Aussage dann.
Das heißt, wenn ich jetzt, wenn die Tür aufgeht und ich stehe da blutend, dann hätten sie ihn mitgenommen. Also es muss leider erst was passieren, weil das ganz schwierig rechtlich ist. Es kann ja auch irgendeine Frau sagen, du gehst mir auf den Keks und ruft die Polizei und sagt, der hat mich geschlagen. Also das, man muss es halt auch einfach beweisen. Deswegen ist die ganze Sachlage echt schwierig. Man muss einfach, also für meine Meinung nach, muss man die Frauen in ihrem Mut stärken, dass sie begreifen, ich muss mir das nicht alles gefallen lassen. Auch wenn meine Kultur oder wenn mein Mann oder sonst jemand sagt, ich bin aber hier der Herr im Haus, du musst es jetzt so machen, dass man das nicht machen muss, dass man die Frauen unterstützt und sagt, du darfst gehen, du darfst für dich einstehen. Ich weiß nicht, ob man da Kurse anbieten kann, vielleicht, ob da was mit erreicht werden könnte. Aber es ist ein schwieriges Thema, ja.
Genau, und es ist ganz wichtig, noch dazu zu sagen, es ist okay, Nein zu sagen. Ihr müsst nicht alles akzeptieren, so wie es ist, weil ihr denkt, ihr bekommt die Hilfe nicht.
Ja.
Und wenn du allen Frauen, die gerade Angst haben oder in einer Gewaltbeziehung stecken, eine Sache sagen könntest, was wäre es?
Auf jeden Fall sei mutig. Du kannst nichts falsch machen, außer, dass es schwierig wird. Das sagt auch keiner. Jeder neue Schritt und jede neue Sache, die man macht, ist am Anfang schwierig. Mutig sein, für sich und seine Kinder da sein, einfach was heißt einfach? Es ist nicht einfach, aber man muss für sich einstehen und den Weg gehen. Den Weg raus, alle Drohungen, die man bekommt, versuchen auszublenden. Ich weiß, man hat Angst. Ich habe auch gesagt bekommen, wenn du gehst, verkrüppel ich dich, damit du dich nicht um dich, um deine Kinder mehr kümmern kannst. Und dann hat man natürlich Angst und bleibt. Aber es ist besser, man fasst den Mut und geht.
Unser Interview zeigt echt gut, wie wichtig Frauenhäuser sind und wie stark Frauen sein können, wenn sie Unterstützung bekommen.
Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind und auch danke für Ihre offenen Worte. Wir hoffen, das Interview erreicht viele mutige Frauen, die dasselbe gerade erleben. Unser Interview zeigt echt gut, wie wichtig Frauenhäuser sind und wie stark Frauen sein können, wenn sie zusammenhalten.
Ich muss echt sagen, ich finde es traurig, dass es sowas überhaupt gibt. Und noch trauriger finde ich, dass Politiker kaum etwas dagegen tun.
Genau. Ich finde, es braucht dringend bessere Gesetze, härtere Strafen und viel mehr Aufklärung.
Auf jeden Fall, vor allem in den Schulen. Man sollte mehr über Respekt und Gleichberechtigung reden und nicht erst, wenn etwas passiert.
Und egal ob Deutschland, Indien, Südafrika oder Afghanistan, Frauen sollten überall ohne Angst leben können.
Gewalt gegen Frauen geht uns alle etwas an, nicht nur Betroffenen.
Femizid ist kein Problem einzelner Länder. Es betrifft die ganze Welt.
Danke, dass ihr zugehört habt. Passt auf euch auf und redet mehr über Gewalt, anstatt zu schweigen. Tschüss!
Audio Post-Production by Alphonic.com.